herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Psych-In. Heute haben wir beschlossen, uns ein bisschen einer neuen Schnittstelle, die wir noch nicht so stark beleuchtet haben, zu nähern, und zwar dem Thema, wie eigentlich Forschung auch in der Wirtschaft zum Tragen kommen kann. Und haben uns damit so ein bisschen, sag ich mal, der Mutter der neuen Forschungsrichtung in der Psychologie zugewandt, und zwar dem ganzen Thema Neurowissenschaften.
Und Neuroscience ist ja, wie du schon gesagt hast, die neue Mutter der Forschung. Wird, glaube ich, immer dominanter und stärker, zum einen im Studium, aber auch einfach zu, um Theorien und Konzepte nochmal anders zu untermauern und zu hinterfragen. Und am Ende des Tages haben wir die ganzen physiologischen Tracker und Marker, die muss man, glaube ich, sehr gut verstehen, weil man ja nicht einfach in den Kopf reingucken kann. Aber da passiert einfach immer mehr. Und wie das dann angewandt aussieht, das ist in dieser Folge Thema. Und damit verbunden, wie stark einfach die Neuroscience-Studien und Ergebnisse auch mit unserem Alltag verwoben sind. Von daher, Selina, erzähl mal, wen wir zu Gast haben.
Heute haben wir Benny hier bei uns zu Gast im Podcast. Benny ist Scientific Lead am Deloitte Neuroscience Institute. Dabei arbeitet er mit anderen Psychologinnen, Neurowissenschaftlerinnen und auch insgesamt mit einem sehr interdisziplinären Team mit auch Unternehmensberaterinnen zusammen. Ihre Aufgabe ist es dabei, alle Bereiche von Deloitte unter einer neurowissenschaftlichen Perspektive zu beleuchten und zu bereichern. Dazu gehören dann zum Beispiel Themen der Marktforschung, also er schaut sich zum Beispiel Entscheidungsprozesse oder auch Nutzerverhalten genauer an, aber auch andere Bereiche wie zum Beispiel die Risikoberatung. Was das jetzt alles genau bedeutet, kann er uns natürlich viel besser erzählen. Schön, dass du da bist, Benny.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, du bist der wissenschaftliche Lead am Deloitte Neuroscience Institut. Kannst du uns als erstes mal kurz erklären, was heißt denn das? Also was macht euer Institut und was ist deine Rolle dabei?
Genau. Also ich glaube, wenn man von Deloitte noch nie gehört hat oder wenn man so, also ich als Psychologe, als ich es erstmal von Deloitte gehört hatte, ich hatte keine Ahnung, was die machen. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz einfach, wenn man erstmal damit anfängt. Deloitte ist tatsächlich eine der ganz großen Wirtschaftsberatungen auf der Welt. Das heißt, wir machen so Wirtschaftsprüfungsprozesse für große Unternehmen. Ist tatsächlich weltweit in nahezu jedem Land der Welt ist Deloitte vertreten, und auf globaler Ebene ist es eine der vier größten Wirtschaftsberatungen, eine der sogenannten Top 4. Und neben der Wirtschaftsberatung gibt es halt verschiedene Businesses, die noch daneben koexistieren, unter anderem sozusagen klassisches Business Consulting, also Unternehmensberatung. Und innerhalb der Unternehmensberatung von Deloitte gibt es eine Abteilung, die nennt sich The Garage, und das ist sozusagen die Innovationseinheit. Also was da versucht wird, ist zu gucken, was sind neue Geschäftsmodelle, was sind neue Services, die man anbieten kann, was sind auch eventuell wirklich ganz disruptive Maßnahmen, die helfen können, im Business weiterzukommen. Und das Neuroscience Institute ist tatsächlich Teil dieser Garage, ist vor mittlerweile, glaube ich, fast 6 Jahren entstanden, einfach so ein neuen Spin zu bekommen und ein bisschen eine andere Einsicht da rein zu bekommen, wie funktionieren Entscheidungsprozesse, wie entscheiden Kunden, und das zu übertragen auf Beratung, und nicht nur auf Beratung, sondern tatsächlich auf alle Deloitte-Businesses, wobei unser Schwerpunkt tatsächlich hauptsächlich in der Unternehmensberatung liegt. Was heißt das konkret? Ganz konkret heißt das, wenn es Projekte dazu gibt, ein Großkonzern möchte seine Strategie für die nächsten Jahre festlegen, braucht da dann natürlich erstmal so ein bisschen Wissen darüber, wie entwickelt sich der Markt, wie werden sich Kunden in Zukunft entscheiden. Dann kann das einerseits traditionellerweise funktioniert das über Expertenabschätzungen, über Marktforschung, über eventuell auch frei verfügbare Daten. Und wir wollen jetzt zu diesem Mix, oder beziehungsweise das, was wir machen, ist zu diesem Mix an Informationen halt auch noch eine neurowissenschaftliche Perspektive hinzufügen, weil das, was man halt wirklich relativ oft sieht, ist, wenn man das jetzt mit klassischer Marktforschung vergleicht, klassische Marktforschung ist gut dafür, um bestimmte Sachen rauszufinden, aber gerade um Entscheidungsverhalten vorherzusagen, ist es immer so ein bisschen schwierig, weil unsere Aussagen dann ja doch eher verzerrt sind, und da hilft es dann, so eine etwas andere Perspektive zu haben. Genauso, wie du schon erwähnt hattest, so Risikoprozesse oder sowas, jede Unternehmensentscheidung fußt letzten Endes darauf, wie viel kann ich an Gewinn aus einer Entscheidung ziehen, aber auch welches Risiko gehe ich dabei ein. Und dieses Risiko kann aus ganz unterschiedlichen Quellen kommen. Manche sind eher struktureller Natur, damit haben wir dann natürlich nichts zu tun. Aber der eine Risikofaktor, den man halt nie so wirklich rauskriegt, ist der Risikofaktor Mensch, was auch gut ist, dass man den nicht rauskriegt. Aber um den halt besser quantifizieren zu können und besser abschätzen zu können, okay, wie hoch ist dieses Risiko eigentlich und welches Risiko gehe ich da ein? Da können halt neurowissenschaftliche Methoden dann auch helfen, um das genauer abzuschätzen. Und das klingt jetzt alles immer noch super abstrakt, aber das ist so das Playing Field, in dem wir uns bewegen. Hat viel damit zu tun, zu gucken, wie sieht gute Kommunikation aus, an welcher Stelle ist gute Kommunikation nötig, wie sehen gute Entscheidungen aus in einer Prozesssicht, also nicht im Sinne von retrospektiv, hat es funktioniert oder nicht, sondern wie setze ich den Prozess auf, um überhaupt die Chance zu haben, am Ende zu einer guten Entscheidung zu kommen. Solche Geschichten dann, um dabei dann wirklich den Menschen und das Entscheidungsorgan des Menschen so ein bisschen in den Prozess mit einfließen zu lassen. Dafür sind wir dann letzten Endes da.
Jetzt hast du ja gerade angesprochen, dass ihr auch viel sozusagen im Consulting-Bereich unterwegs seid. Heißt das, das ist in dem Sinne erstmal dein Kunde? Also du bekommst von Deloitte sozusagen von internen Projekten oder Beratern Anfragen und die ziehen dich dann sozusagen mit in das Geschäft mit externen Kunden oder wie ist da dein Kundenkontakt?
Ja, beides so ein bisschen. Also tatsächlich der Hauptvertriebsweg, den wir nutzen, ist wirklich über Kollegen, die direkt beim Kunden schon sind und da einfach sehr, sehr nah dran sind und verstehen, was sind deren tägliche Bedarfe und Nöte. Wenn die über irgendwas stolpern, wo sie das Gefühl haben, da könnten wir eventuell weiterhelfen, dann kommen sie zu uns und dann ist es sozusagen erstmal intern und wird dann nach extern weitergegeben. Es ist aber auch tatsächlich so, dass viele der Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, tatsächlich durch uns angesprochen werden. Also wir haben selber einen aktiven Kundenstamm, auf den wir zugehen können und wo wir wissen, da in gewissen Zeitabständen gibt es bestimmte Probleme, die wieder auftreten, wo man weiterhelfen kann. Und es ist mittlerweile tatsächlich auch so, dass Kunden ganz aktiv auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben davon gehört, Neurowissenschaft kann helfen, Problem XY zu lösen. Wir wissen, Deloitte hat da so ein Neuroscience-Institut, lass uns doch mal reden. Also es ist tatsächlich ein relativ dynamischer Prozess, der auf allen Ebenen so ein bisschen abgedeckt wird. Der Hauptteil ist aber tatsächlich, dass wir über interne Kollegen das Ganze nach außen tragen.
Wie genau ist deine eigentliche, also was bedeutet dann dieses, wir haben so kryptisch gesagt, eine Neuroperspektive drauf zu werfen? Ja. Was heißt das? Also heißt das, ihr führt selber Studien durch oder ihr gebt erstmal einen thematischen Überblick, was es vielleicht auch bereits schon für Studien zu dem Thema gibt oder erhebt ihr selbst mit diesen ganzen tollen Methoden, die es gibt, Eye-Tracking etc.? Also was genau machst du dann eigentlich, wenn ihr einen Kunden habt, der was von uns möchte?
Also auch da wieder die ganze Bandbreite. Der Schwerpunkt liegt tatsächlich darin, selber Projekte zu machen und selber auch Daten zu erheben. Aber also ich komme jetzt beispielsweise gerade aus einem Workshop, wo wir bei einem Kunden unter Covid-Bedingungen natürlich dann in digitaler Art und Weise, aber wo wir so ein bisschen vorgestellt haben, was wissen wir aus neurowissenschaftlicher Sicht darüber, wie Menschen Preise wahrnehmen beispielsweise. Das heißt, das ist dann wirklich ein Vortrag, der kann irgendwie, oder ein Workshop kann 20 Minuten lang sein, kann aber auch mal einen halben Tag gehen oder einen Tag gehen, wo wir die Inhalte, die existieren, aufbereiten und einfach so ein bisschen Fortbildung betreiben im Endeffekt und versuchen auf die Art und Weise, die nicht nur eine rein zahlengetriebene Business-Sicht auf die Dinge zu erwirken, sondern auch zu sagen, pass auf, dein Kunde letzten Endes nimmt so und so wahr, berücksichtige das doch vielleicht auch in deiner Entscheidungsfindung. Weil wenn du halt am Kunden vorbei planst, dann wirst du ganz andere Probleme bekommen, als dass deine Zahlen nicht stimmen. Also das ist ein Teil des Ganzen. Das, was sozusagen unser Hauptgeschäft ist, ist wirklich, dass dann, keine Ahnung, ein Unternehmen eine gewisse Kommunikationskampagne machen will, sei es um ein Produkt zu verkaufen oder irgendwelche Informationen nach draußen zu bringen oder vollkommen egal wofür, aber also das Prime-Beispiel ist immer, irgendwelche Art von Kommunikation muss nach draußen gehen. Und dann ist die Frage, okay, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Was wollen die eigentlich? Spricht das, was wir da erzählen, die Zielgruppe auch an? Hat das wirklich einen Effekt oder rede ich nicht eigentlich dann nur gegen eine Wand, wenn ich es da nach außen kommuniziere? Und da ist wirklich ein großer Teil unseres Jobs dann zu gucken, okay, wer ist die Zielgruppe, die ins Labor einzuladen, sie mit wirklich neurowissenschaftlichem Messequipment, hauptsächlich EEG, teilweise EEG-Eye-Tracking, teilweise auch andere Methoden dann zu verkabeln, zu gucken, wie ist die Reaktion auf solche Kommunikationsmaßnahmen und dann daraus wirklich Handlungsempfehlungen abzuleiten, wie kann man es besser machen. Und das kann halt an einer sehr frühen Phase passieren, also im strategischen Prozess, wenn man sagt, strategisch wollen wir eher in die und die Richtung, kann das funktionieren. Manchmal ist es wirklich sehr hands-on, dass man wirklich schon fertige Kommunikationsmaterialien hat und sagt, es geht jetzt nur noch darum, können wir die besser machen oder wir haben 2, 3 verschiedene Versionen und können es nicht entscheiden, welche davon ist die erfolgsversprechende. Und dass man dann wirklich mit Studien nachweist, okay, that's the way to go sozusagen.
Das klingt ja gerade so, dass du an vielen Stellen auch wirklich sozusagen Inputgeber bist, der nochmal Input reingibt. Kriegst du denn auch rückwirkend Feedback, was davon am Ende angenommen und umgesetzt wird?
Also ja, kriege ich nicht so viel, wie ich gerne hätte. Also tatsächlich ist es so, wir haben viele Kunden, die uns, also gerade wenn du weißt, ein Kunde kommt immer wieder, dann weißt du auch, okay, das was du ihm da beraten hast, das scheint auch einen ganz guten Effekt gehabt zu haben. Wir führen selber Studien durch, wo wir gucken, wie gut das, was wir machen, funktioniert und wir versuchen auch eigentlich immer vom Kunden, wenn sie das umsetzen, Feedback dazu bekommen. Einerseits, wie ist es gelaufen, aber andererseits auch gibt es harte Zahlen, die untermauern, dass das, was wir gemacht haben, auch wirklich einen Effekt hatte. Das kriegen wir auch in vielen Fällen, aber natürlich längst nicht immer. Also letzten Endes, und unsere Aufgabe ist es, Empfehlungen zu geben, manchmal auch zu helfen bei der Implementierung. Letzten Endes die Entscheidung, ob sie das umsetzen wollen, wie sie das umsetzen wollen, liegt natürlich immer beim Kunden. Und es kommt natürlich auch vor, dass wir irgendwas empfehlen, was dann nicht umgesetzt wird, sei es, weil es nicht praktikabel ist oder weil, weiß der Geier, also das sind dann so die Stellen, wo wir dann oftmals kein Feedback bekommen. Was aber ganz gut ist, ist, dass Deloitte tatsächlich eine Einheit hat, die sich einzig und allein damit befasst, rauszufinden, warum Projekte gut gelaufen sind, aber auch warum eventuell was schiefgelaufen ist. Und da wird dann schon sehr viel Wert darauf gelegt, vom Kunden Feedback zu bekommen, gerade im negativen Falle, was hätten wir besser machen können, um das zu bekommen. Die gute Nachricht ist, bisher habe ich noch kein negatives Feedback bekommen. Also insofern habe ich die Hoffnung, dass es an uns zumindest nicht lag, sollten mal Projekte schiefgegangen sein, aber eigentlich versuchen wir da schon relativ viel Feedback zu bekommen. Es ist halt nur nicht immer möglich.
Was mich interessieren würde, wieso die Wahrnehmung auf euch als, weiß ich nicht, Special Force ist. Ne? Also wenn ihr Teil vom Garage-Setup seid, was ja allein dadurch schon in einem gewissen Spotlight steht. Ne? Also und so ein bisschen wie, weiß ich nicht, künstliche Intelligenz löst dir alles, Neuroscience erklärt dir die Welt und ist die also ne, so in die Ecke jetzt mal reingepusht, ja. Wie ist so die Wahrnehmung, wenn ihr beim Kunden anrückt oder auch intern, ne? Also wenn euch Leute anfragen, wo steht ihr da in der im Wahrnehmungsnetz?
Also ich trenne mal intern und extern. Bei intern ist es tatsächlich so, dass das Neuroscience Institute, ich habe immer gesagt, ich bin so ein bisschen der bunte Vogel hier in der Firma, weil ich glaube, ich bin der Einzige mit diesem Hintergrund, also mit wirklich so einem dezidierten Hintergrund. Und dementsprechend wird das Ganze auch platziert. Also das Neuroscience Institute innerhalb Deloitte, wir sind, es gibt so ein paar Besonderheiten bei uns. Erstens, wir sind das einzige Team weltweit innerhalb von Deloitte, das wirklich den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich mit Neurowissenschaft zu beschäftigen. Deloitte, wie gesagt, ist in jedem größeren Land der Welt irgendwie vertreten, aber in Deutschland ist das einzige Land, was ein eigenes Neuroscience Institute hat, noch. Das wird sich eventuell demnächst ändern, aber noch ist es so, dass wir die Einzigen sind, obwohl wir sehr eng mit den anderen Countries zusammenarbeiten und auch da dann Studien machen. Und diese Sonderrolle führt natürlich dazu, dass man intern sehr stark auf so ein Podest gehoben wird und dann das so ein Spotlight auf sich hat und das immer schön so als Capabilities auch nach gestellt werden. Also beispielsweise, wenn hier in Deutschland neue Kollegen eingestellt werden, dann durchlaufen die solche Welcome Days, also so ein paar Tage, wo ihnen im Endeffekt beigebracht wird, worauf sie achten müssen und was sie wissen müssen. Und über Jahre hinweg, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber über Jahre hinweg wurde dann eigentlich jedes Mal das Neuroscience Institute erwähnt als eine der coolen, innovativen Sachen, die wir machen. Und ich komme regelmäßig mit Kollegen irgendwo aus dem Ausland in Kontakt, die meinen, das ist so cool, ich habe davon gehört, dass wir ein Neuroscience Institute haben und endlich kann ich mit euch zusammenarbeiten. Also da ist schon ziemliche Awareness da. Nach außen ist es tatsächlich so, da wird das Ganze natürlich, ich sag mal, seriös verkauft. Also wir versuchen nichts zu versprechen, was irgendwie wir nicht halten können. Und da eine gute Balance aus Werteversprechen und Expectation Management zu betreiben. Und da ist es tatsächlich so, es hängt ganz stark davon ab, wer der Kunde ist. Also es gibt ein paar Kunden, die einfach selber schon in den Bereich Neurowissenschaft investiert haben und da reingeguckt haben. Da ist dann das Feedback von endlich gibt es irgendwo jemanden, mit dem wir reden können, der quasi das besser weiß als wir, bis hin zu, wir haben vor 15 Jahren reingeguckt, haben festgestellt, das war noch nicht so weit. Spannend zu sehen, dass es jetzt dann doch da angekommen ist. Und dann gibt es Kunden, die tatsächlich das hören und sagen, oh, Wahnsinn, dass es sowas überhaupt gibt, noch nie davon gehört, dass man sowas für Business anwenden kann. Und die für mich immer noch amüsanteste Antwort ist dann oft sowas wie, was haben Wirtschaftsprüfer mit Neurowissenschaft zu tun? Also das gibt es natürlich auch, dass da so eine leichte Verwirrung ist, dass man erstmal aufklären muss, dass die Leute natürlich nicht nur Wirtschaftsprüfung ist. Und insofern, es ist eine ziemliche Bandbreite extern.
Du hast gerade schon gesagt, es ist, du bist auch in gewisser Weise so ein Paradiesvogel mit dem Thema. Letztendlich seid ihr ein bunt gemischtes Team. Ne? Ja. Also bist du da als Psychologe in einer Sonderrolle oder gibt es noch mehr Verbündete?
Gibt es noch mehr Psychologen bei uns? Nein, also der psychologische Hintergrund ist tatsächlich nicht so sehr das, was es besonders macht. Also wir sind aktuell, sind wir ein Team aus 8 oder 9 Leuten. Ich muss immer überlegen, weil das bei uns tatsächlich relativ, also das Grundprinzip bei uns ist, wenn Bedarf da ist, dann wird halt aus anderen Teams dazugestafft. Deswegen variiert das Team immer so ein bisschen in der Größe. Aktuell sind wir massiv am Wachsen wieder, deswegen muss ich immer so ein bisschen überlegen, wie viel sind wir eigentlich gerade. Und im jetzigen Team sind wir, lass mich kurz überlegen, 1, 2, 3 Leute mit psychologischem Hintergrund. Aber es ist tatsächlich so, dass wir, also wenn man sich das so vorstellt, im Endeffekt, ich glaube, das einfachste Bild im Kopf ist, wenn man sagt, man packt ein neurowissenschaftliches Labor in eine Unternehmensberatung. Was brauchst du für Skills? Du brauchst irgendjemanden, der die Geräte bedienen kann. Also du brauchst irgendjemanden, der neurowissenschaftliches Know-how hat. Du brauchst irgendjemanden, der dafür sorgen kann, dass die Studien-Setups und das alles laufen. Das heißt, du brauchst irgendjemanden im IT-Hintergrund, der dafür sorgt, dass einfach ein reibungsloser Ablauf da ist. Und du brauchst irgendjemanden, der möglichst dicht am Kunden da ist, um das, was du machst und produzierst, übersetzen zu können, aber genauso auch verstehen kann, was will der Kunde eigentlich von mir, sodass man mit dem zusammen irgendwie dann die Probleme lösen kann. Und dementsprechend, also jetzt aktuell bei uns im Team, sind halt, also wie gesagt, mehrere Psychologen, Wirtschaftspsychologen, Physiker, Leute mit Mathematik-Hintergrund, die ganzen IT-Profile kann ich gar nicht auseinanderhalten. Also jedenfalls mehrere IT-Profile, was haben wir noch? Achso, Betriebswirte, klar, also klassische BWL für die Kundenübersetzung. Und wir sind aktuell auf der Suche nach neuen Neurowissenschaftlern. Also da ist der Bedarf tatsächlich gerade so relativ hoch.
Jetzt hast du gerade zwischendrin schon mal gesagt, dass ihr aus Deutschland raus sozusagen gegründet seid, aber seid ihr dadurch, dass du momentan sowieso viel digital, also sind alle Mitarbeiter dadurch auch in Deutschland am Institut angestellt oder seid ihr sehr international?
Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass unsere Verträge nicht spezifisch fürs Institut sind, sondern es ist halt gesamte Deloitte, also es ist ein klassischer Deloitte-Vertrag. Das heißt im Prinzip, könnten wir auch woanders eingesetzt werden. Es ist nicht so, dass wir jetzt ein Recht darauf haben, Teil des D&Is zu sein, obwohl es natürlich bei den Profilen, die wir haben, meistens am meisten Sinn macht, da eingesetzt zu werden. Was die Diversität angeht, also aktuell ist es so, dass unser gesamtes Team, ich gehe sie gerade mal im Kopf durch, sind alle Sitz in Deutschland. Da allerdings aktuell relativ verteilt. Also wir haben Leute in Hamburg, in Berlin, in Frankfurt, in Düsseldorf, in Leipzig, also wirklich, wirklich breit verteilt. Die internationalere Komponente kommt tatsächlich dadurch rein, wenn wir Projekte machen, dass wir dann halt immer gucken, wer ist für das Projekt derjenige, der die beste Person ist, die da helfen kann. Und deswegen, also aktuell arbeite ich sehr eng zusammen mit Kollegen aus Japan, mit Kollegen aus Kanada, Kollegen aus Tschechien, ich habe nächste Woche einen Termin mit Kollegen aus Finnland, Also über diese Schiene kommt halt sehr, sehr viel Abwechslung, sehr viel Diversität rein. Das Neuroscience-Institut an sich ist tatsächlich, wenn ich jetzt gerade niemanden vergesse, was mir sehr leid täte, rein deutsche Mitarbeiter.
Danke. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über das Team gesprochen und was ihr alle so macht. Kannst du uns vielleicht nochmal aus der anderen Perspektive nochmal Richtung Case ein Beispiel geben? Vielleicht gibt es was dir mal besonders gut gefallen hat. Ich weiß, ihr habt ja auch auf eurer Webseite durchaus ein paar Beispiele, die man sich anschauen kann. Aber kannst du uns nochmal irgendein Beispiel geben, wo eure Ergebnisse vielleicht schön zum Tragen gekommen sind oder wo man gut diese neurowissenschaftliche Perspektive sieht?
Absolut. Also ich kann... Ich kann einmal mein Lieblingsprojekt erklären, wobei ich da halt nicht den Kunden nennen darf. Das ist relativ confidential. Und ich kann einen Case tatsächlich erzählen, der vorgestern public gegangen ist. Insofern, den kann ich dann wirklich etwas ausführlicher erzählen mit Kunde. Also erstmal mein Lieblingscase, wobei das halt komplett persönliche Neigung ist. Also wir haben sehr, sehr viele sehr spannende Cases. Aber mein Lieblingsfall war tatsächlich, weil er relativ komplex war, da ging es darum zu verstehen, wenn Menschen in den Supermarkt gehen und bestimmte Produkte suchen, wie ist der Einfluss von Marke, Positionierung innerhalb des Supermarktes? Und damit meine ich nicht Positionierung im Sinne von Höhe im Regal, sondern wirklich wo im Supermarkt, im Laufe des von ich betrete ihn, bis ich bin wieder raus, was hat das für einen Einfluss? Preiswahrnehmung spielte eine Rolle. Und welche Wettbewerber sind in der unmittelbaren Umgebung des Produkts. Und das fand ich mega spannend, weil es halt A, natürlich sehr, sehr komplex war, aber B, weil wir tatsächlich über einen Zeitraum von, ich glaube, 2 Wochen, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie sowas wie 60 Leute mit EEG-Eye-Tracking durch den Supermarkt bei normalen Business-Hours da durchgeschickt haben. Jeder im Supermarkt wusste Bescheid, von den normalen Besuchern wusste natürlich keiner Bescheid. Dann liefen halt ab und zu mal Leute rum, die ein EEG auf hatten und so eine etwas größere Brille auf hatten, einen relativ dicken Rucksack auf dem Rücken und machten ganz normal ihren Einkauf. Und das war super spannend, weil man da tatsächlich sehr, sehr viel auch über das eigene Einkaufsverhalten gelernt hat. Also was mich zum Beispiel daran sehr fasziniert hatte, war, was für einen riesen Unterschied das macht, ob du Produkte am Eingang oder näher zum Ausgang platzierst. Weil letzten Endes spielen halt 2 Faktoren eine Rolle. Das eine ist ein rein psychologischer. Wenn du einen Laden betrittst, bist du erstmal in einem Modus, wo du versuchst, Informationen aufzunehmen, dich zu orientieren. Also du fokussierst überhaupt nicht auf Produkte, sondern bist eigentlich erstmal in so einem Wo bin ich hier, was mache ich hier, wo muss ich hin, Modus. Das heißt, was immer auch du da hinpackst, muss ganz anders positioniert und wahrgenommen werden, als wenn du kurz vor der Kasse bist, wo du eigentlich schon alles mental abgeschlossen hast. Das war das eine. Und der zweite Punkt, der natürlich eine große Rolle spielt, ist einfach dein Energiehaushalt, nachdem du einmal durch einen großen Supermarkt gelaufen bist, nur viel K.O.er als am Anfang. Dementsprechend sind halt wieder ganz andere Produkte, die da für dich relevant werden auf einmal.
Und also das heißt Snickers, Twix und so weiter und so fort am Ende.
Das habe ich auch sofort gedacht. Das erklärt, warum die Schokoriegel immer von der Kasse kommen.
Dazu werde ich mich jetzt nicht äußern, aber ich glaube, ihr seid da zumindest auf einer ganz guten Spur. Ja. Genau, also das fand ich halt super spannend, weil es mir auch sehr, sehr viel darüber gezeigt hat, über mein eigenes Einkaufsverhalten.
Ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob das gut oder schlecht für Obst und Gemüse ist, wenn das immer am Eingang vom Supermarkt steht. Also ernähren sich Menschen jetzt deshalb gesünder, weil man davon mehr in den Einkaufswagen packt?
Also tatsächlich, ohne dass ich das jetzt in unseren Studien dezidiert untersucht hätte, aber ich habe zumindest mal gelesen, dass es wohl am Eingang platziert wird, weil du, wenn du das in deinen Einkaufswagen packst, du sozusagen mental abhakst, okay, Gesundheit ist erledigt, jetzt kann ich mich auf den ganzen Rest konzentrieren.
Spannend. Das macht aber total viel Sinn. Ne? Mich ärgert mich immer eher, dass dann die ganzen Konserven und was man dann hinten dran eher kauft, dass das dann immer tendenziell draufrutscht und man dann immer gucken muss, wie nichts beschädigt wird. Also im Sinne der Packlogistik ist es dann nicht so. Gut.
Bisschen schwieriger.
Man könnte auch meinen Einkaufszettel auswerten. Ich schreibe den nämlich immer nach Laufroute im Supermarkt.
Das ist ein total spannendes Thema. Ich habe nämlich mal ein paar Wochen versucht, relativ vegan zu kochen und alles selber zu machen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich nach 10 Metern im Supermarkt eigentlich fertig war, weil ich nach der Frische denke. Ich habe weder das Kühlregal hinten gebraucht, noch die Konserven. Und dann dachte ich so, das war jetzt ein ganz... Und dann habe ich mich wirklich schlecht gefühlt, weil ich nach 3 Metern sozusagen zur Kasse abgebogen bin und dachte, irgendwie habe ich 80% des Supermarkts vergessen. Ja, das habe ich auch nicht lange durchgehalten, aber es war sehr spannend fürs Einkaufsverhalten.
Das ist tatsächlich auch was ich merke. Je mehr ich gestresst bin, umso mehr Zeit verbringe ich bei den Tiefkühltheken und bei den Süßwaren. Also es ist leider so. Ja, genau. Also das eine Projekt, was ich halt für mich super spannend fand. Das andere, was super cool ist und was jetzt, wie gesagt, vor kurzem publik sogar geworden ist, ist, wir sind gestern oder vorgestern, ich glaube gestern war es, ausgezeichnet worden mit dem German Brand Award. Also das war ein Projekt, bei dem wir teil waren, wo es darum ging, die Softwarefirma SUSE hat ein Rebranding durchlaufen. Also die haben einfach wollten neue Kundengruppen erschließen und sind an die Börse gegangen und haben da einen relativ großen Rebranding-Prozess durchlaufen, und den haben wir tatsächlich neurowissenschaftlich begleitet und so ein bisschen geguckt, was erwartet denn jemand von SUSE, wie kann man über die Bildsprache und das Logo und sowas solche Sachen adressieren und kann diese Erwartungen damit so ein bisschen bedienen. Und das war halt insofern auch ein super spannendes Projekt, weil es halt in verschiedenen Ländern der Welt stattgefunden hat, weil es über einen sehr langen Zeitraum ging und weil wir da sehr aktiv dann auch mitgeholfen haben, dann letzten Endes das Erscheinungsbild einer Firma mitzuprägen. Also das sind so, die zwei Projekte sind auch so ein bisschen sinnbildlich für das, was wir so machen. Also relativ viel im Bereich Kommunikation, relativ viel im Bereich Retail und Consumer Goods und sowas. Ja, das ist so ein bisschen die Bandbreite von unseren Hauptaufgaben, würde ich so sagen.
Kannst du vielleicht noch ein Stichwort zu den Methoden sagen? Also welche Methoden wendet ihr in solchen Projekten an?
Ja, also die allermeisten Projekte laufen entweder mit EEG-Eye-Tracking, weil es halt den großen Vorteil hat, dass du über EEG durch die zeitliche Auflösung und dadurch, dass es einfach schon sehr, sehr lange in der Wissenschaft etabliert ist, du schon sehr, sehr viel darüber weißt, wofür stehen bestimmte Signale und wie kannst du sie interpretieren. Und in Kombination mit Eye-Tracking natürlich, weil du dann sehr genau siehst, okay, was löst jetzt diesen Prozess aus und was passiert da. Der andere große Bereich sind im Endeffekt jegliche Form von impliziten psychologischen Tests, die du online machen kannst, wo du gucken kannst, wie verändern sich Erwartungshaltungen, wie verändern sich Einstellungen, wie verändert sich auch eine emotionale Lage, wie kann ich auf Basis dessen Dinge priorisieren und solche Geschichten. Das sind so die beiden großen Standbeine vom D&I. Also ich würde behaupten, 90, wenn nicht 95% aller Studien sind entweder das eine oder das andere. Und dann je nachdem, was sozusagen das Projekt erfordert und was auch die Aufgabenstellung ist. Also beispielsweise haben wir jetzt gerade ein Projekt gemacht zum Thema Stressmanagement und Stressreduktion. Da spielt dann beispielsweise Herzratenvariabilität eine große Rolle, um zu gucken, wie kannst du auch im Endeffekt dein Stress selber monitoren und selber managen. Also solche Geschichten sind dann auch etwas, was quasi unter unserer in unseren Aufgabenbereich fällt.
Jetzt haben wir ja insgesamt schon viel auch begeisternde Ergebnisse gehört. Gibt es denn was an deinem Job herausfordernd ist?
Klar, gibt es irgendeinen Job, an dem nichts herausfordernd ist? Nein, also ich glaube, die Herausforderung besteht erstens darin, dass das kein Tag ist wie der andere. Also weil wer einen 0815-Job erwartet, wo er am Anfang der Woche weiß, was er in 2 Wochen gemacht hat, der ist einfach in der Unternehmensberatung falsch. Also es ist, ich sage immer so, von den 100% Arbeitszeit, die ich habe, sind vielleicht 20% geplant und der Rest sind spontan irgendwelche Sachen, auf die man reagieren muss. Das damit relativ eng einhergehend, ich habe es schon gesagt, unsere Teamgröße variiert immer so ein bisschen und ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten zu sagen, wie viele sind wir gerade. Das ist natürlich auch eine Riesenherausforderung, immer für jedes Projekt zu gucken, wer ist derjenige, der uns am besten da jetzt weiterhelfen kann und den man damit im Idealfall dann auch alleine lassen kann. Das ist immer wieder eine große Herausforderung. Flexibilität, was so ein bisschen mit den ändernden Anforderungen einhergeht. Ja, ich glaube, das sind zumindest die mir so spontan einfallen.
Sind auf jeden Fall schon ein paar Herausforderungen, genau. gibt es was du nie erwartet hättest, vielleicht so aus dem Studium oder auch aus deinem Job vor Deloitte, was jetzt Teil deines Jobs ist?
Oh, sehr viel wahrscheinlich. Also Zuerst mal hätte ich aus dem Studium rausgehen, nie erwartet, dass ich diesen Job so mache und jetzt überhaupt immer noch mache, weil als ich aus dem Studium rausging und überhaupt erstmal so die Idee hatte, sowas zu machen, das war für mich halt so ein bisschen so ein Pilot, um mich selbst und allen zu beweisen, dass sowas funktionieren kann und dass ich es damit zu einer der größten Unternehmensberatungen der Welt geschafft habe und da in eine leitende Position, das hätte ich nie gedacht. Ich hätte auch nie gedacht, dass, also ich habe, wann war denn das, 2010, 2011, irgendwie sowas in dem Dreh, habe ich angefangen, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und hab damals relativ bewusst darüber nachgedacht, ist das was ich wirklich lange machen kann und lange machen möchte, in dem Bewusstsein auch, dass natürlich man nie weiß, was man letzten Endes rauskriegt. Also das klassische Beispiel ist, wenn ich eine neurowissenschaftliche Studie mache und da irgendwie einen Probanden vor mir habe und dann feststelle in den neurowissenschaftlichen Daten, der hat irgendeine Störung, der ist todkrank, was auch immer, wie gehe ich damit um? Ist das eine Verantwortung, die ich überhaupt tragen möchte? Oder wenn ich herausfinde, keine Ahnung, eine Kommunikationsmaßnahme, die irgendwie im Unternehmen seit Jahren etabliert ist, eigentlich funktioniert die überhaupt nicht, möchte ich derjenige sein, der denen irgendwie das erklären muss und denen beibringen muss, wie sie es besser machen. Das sind halt alles so Fragestellungen, die einem so durch den Kopf gehen. Und damals habe ich für mich entschieden, dass ich es zumindest mal ausprobieren möchte. Was ich nie gedacht hätte, ist tatsächlich, wie viele Unternehmen genau diesen Entscheidungsprozess auch durchlaufen sind und tatsächlich auch eigene Neuroscience-Abteilungen aufgebaut haben, um dieses Wissen bei sich selber drin zu haben. Und das ist wirklich, also dass mein Job zumindest zu einem signifikanten Anteil auch darin besteht, mich mit großen Wirtschaftsunternehmen zu unterhalten und mit Neurowissenschaftlern in diesem Unternehmen zu sprechen, wo ich nie gedacht hätte, dass da jetzt ein Neuro sitzt. Und das hätte ich nie gedacht. Und dann der dritte Punkt, der wahrscheinlich so ein bisschen der Punkt ist, den jeder hat, der irgendwie mit einer Idee mal erfolgreich geworden ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich innerhalb von so kurzer Zeit in Führungsverantwortung in einem Unternehmen komme, wo ich Mitarbeiter unter mir habe, für die ich verantwortlich bin, wo ich, wenn ich kein Risiko eingehen will, eigentlich jedes Wort auf die Goldwaage legen müsste, weil es missverstanden werden könnte. Da bereitet dich ein Psychologiestudium definitiv nicht drauf vor. aber es ist auf jeden Fall auch eine spannende Herausforderung sozusagen.
Ich frage mich, ob überhaupt ein Studium einen auf keine diese Ahnung. Dinge vorbereitet. Ja, war sehr spannend. Ich kann nur über
Psychologie reden.
Genau. Jetzt haben wir viel über deinen Job gesprochen und vielleicht auch viel, was Neurowissenschaften für Unternehmen bedeutet. Gibt es denn neurowissenschaftliche Erkenntnisse, die dich ganz persönlich beeinflusst haben?
Oh ja, viele. Also tatsächlich für mich immer noch am prägendsten aus neurowissenschaftlicher Sicht und ich bin da keinesfalls an dem Punkt, dass ich ausgelernt habe oder sowas, ist wirklich, wie faszinierend komplex das Gehirn arbeitet und dass du eigentlich einige Entscheidungen und einige, ich will es nicht mal auf Entscheidungen finden, sondern einige Verhaltensweisen oder einige Dinge, die da draußen passieren, die Menschen gemacht haben, erst dann verstehen kannst, wenn du merkst, das Hirn ist halt nicht irgendwie ein Computer, der sagt, da kommt Information rein und dann machen wir das und das, sondern dass es da drin vielschichtige Prozesse gibt, die mit ganz unterschiedlichen Zielstellungen, ganz unterschiedlichen Aufgaben eigentlich auch im Konflikt miteinander stehen. Und je nachdem, wie dieser Konflikt gelöst wird, dann halt das eine oder das andere passiert. Und für mich ist tatsächlich immer noch faszinierend. Ich bin im Rahmen meiner Promotion über neurowissenschaftliche Arbeiten zum Thema Emotionsverarbeitung gestolpert, die halt wirklich, wir haben es damals Wet Neuroscience genannt, also wirklich Hardcore, ich öffne die Schädel von Tieren und gucke, was da passiert und beziehungsweise stimuliere Hirne tatsächlich und gucke, welches Verhalten dadurch ausgelöst wird, was ich damals mega spooky fand. Aber die Erkenntnisse, die daraus erwachsen sind und die Modelle, die daraus erwachsen sind, sind tatsächlich Ideen und Modelle, die bis heute meinen Arbeitsalltag prägen, weil ich einfach viel besser nachvollziehen kann, sowohl im Kleinen als auch im Großen, warum passiert gerade das, was passiert. Und das war für mich wirklich, wirklich prägend, diese zu sehen, wie die Rolle von Emotionen im menschlichen Erleben und im menschlichen Verhalten eigentlich ist und welche herausragende Rolle sie auch einnimmt. Und welchen Steuerungsprozess sie auch im Hirn übernimmt und da einfach wirklich sehr, sehr zentral ist. Also das sind so Sachen, die mich bis heute faszinieren und wo ich auch immer noch zu lese, soweit ich es kann, was da draußen so passiert und wie sich das weiterentwickelt.
Das ist ja auch historisch sehr spannend, weil ja zum Beispiel auch die Betriebswirtschaft, wenn man sich Entscheidungen oder Entscheidungsverhalten aus der Betriebswirtschaft anschaut, ist ja einfach ganz lange die gesamte akademische Arbeit sehr stark auf diesem Grundsatz, der Mensch ist ein rational entscheidendes Wesen, beruht. Und da, ich habe da mich nämlich auch mal mit beschäftigt, dass da die Emotionen sehr spät sozusagen in ganze Entscheidungsverhalten überhaupt Einzug gehalten haben und vielleicht auch bis heute noch nicht so ganz fertig ist, dieser Einzug. Jetzt hast du gerade von Emotionen und Modellen auch gesprochen. Hast du ein Beispiel für uns? Also was hat dir geholfen, irgendwas zu verstehen, wo Emotionen, Verhalten im Alltag vielleicht beeinflusst?
Also tatsächlich ich versuche jetzt die Kurzversion einer sehr langen Geschichte zu erzählen, aber tatsächlich angefangen hat das Ganze während meiner Promotion, weil ich hatte EEG-Daten, die für mich null Sinn ergeben haben. Also es waren Daten, die im Endeffekt alles, was ich bis dahin kannte, in Frage gestellt haben. Und deswegen, wenn du halt an dem Punkt bist, sagst du, okay, du hast irgendwie einen Fehler gemacht, du hast Müll gemessen, packst in die Schublade. Und da bin ich witzigerweise, weil ich halt Lehre zum Thema Emotionen hatte, habe ich sehr, sehr viel gelesen von Jaak Panksepp. Das ist quasi der Gründer der affektiven Neurowissenschaft, der ein Modell gebaut hat von im Endeffekt 7 Emotionssystemen, die relativ fest verankert im Hirn sind, sehr, sehr automatisiert ablaufen, wo wenn bestimmte Triggerreize uns erreichen, dann einfach ganz automatisch wir in Panikmodus oder in Aggression verfallen oder was auch immer. Jetzt nur auf die Emotion natürlich geguckt, dass bei Menschen dann noch Kontrollmechanismen und sowas greifen, jetzt erstmal außen vor gelassen. Und ich fand das super faszinierend. Und irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich dieses Modell, ich glaube, ich habe das für irgendeine Vorlesung oder sowas aufbereitet gehabt und habe angefangen, so ein bisschen mit rumzuspielen, wie man das visuell aufarbeiten kann. Und kam dann dahin, dass zum einen man denklogisch ein paar dieser Emotionssysteme sozusagen als Gegenspieler oder als Antagonisten sehen kann, was nicht heißen muss, dass sie das sind, aber dass wenn man sowas hat wie Neugierverhalten und Angstverhalten, schließen sich gefühlt aus, auch wenn es praktisch wahrscheinlich gar nicht so ist. Und zumindest Panksepp sagt, das sind halt eigentlich unabhängige Systeme voneinander. Und als ich das gemacht hatte, stellte ich fest, dass das, was ich mir da aufgemalt hatte, sehr, sehr ähnlich aussah einem Modell, was ich aus dem Grundstudium kannte, nämlich dem Züricher Modell der sozialen Motivation. Also eigentlich einem Verhaltens- oder Motivationsmodell aus der Anthropologie kommt, das Annäherungs- und Vermeidungsverhalten erklären will. Und dieses beides zusammengenommen brachte für mich erstmalig tatsächlich einen funktionalen Zusammenhang zwischen Emotionen und dem darauf aufbauenden Annäherungs- und Vermeidungsverhalten zusammen. Und das, was Bischoff und das Züricher Modell machen, ist halt, es gibt einen Teil da drin, der sagt, Menschen unterscheiden sich halt da drin, wie stark diese Systeme ausgeprägt sind. Das heißt, es ist so eine Art von Persönlichkeitsunterschieden mit involviert. Und dann habe ich mir halt darüber kam ich auf die Idee, eventuell sind meine Daten gar nicht falsch, sondern ich habe einfach nur eine Subzielgruppe gemessen, die auf diesem Modell irgendwie ein bisschen verschoben ist. Ich habe die Studie dann quasi repliziert und habe das Züricher Modell mit erhoben und stellte fest, dass das Züricher Modell tatsächlich, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber einen signifikanten Anteil an Varianz in den Daten auf einmal erklärte, was dann dazu führte, dass ich halt weitere Forschung gemacht habe. Und das wiederum führte dazu, dass ich glaube sogar, ich war zumindest im Bereich der angewandten Neurowissenschaft der Erste, der das gemacht hat, ich wirklich ein psychologisches und neurowissenschaftliches Modell übereinander gelegt habe, das mit EEG verheiratet habe und daraus angewandte Forschung entwickelt habe, was dazu führte, dass ich tatsächlich im Extremfall sogar auf Basis von EEG-Daten im Einzelfall vorhersagen konnte, ob Menschen einander interessant finden oder ob Menschen Produkte interessant finden, weil man halt auf einmal sehen konnte, wenn ich weiß, das ist auf dem Züricher Modell der und der Typus, wird er durch die und die Sachen angesprochen und in dem EEG konnte man halt sehen, wird er dadurch angesprochen oder nicht, durch die Annäherung und Vermeidung. Das hat tatsächlich so einen riesen Hebel bei mir umgelegt und das ziemlich, ziemlich viel danach in Gang gesetzt, obwohl es ein reiner Zufallsfund war. Auch wenn ich das nie wieder wiederholen werde, es war natürlich harte Arbeit und ich habe genau danach gesucht, aber es war ein reiner Zufallsfund.
Nee, sehr spannend, aber das sind ja die schönen Geschichten aus der Forschung, dass man leider gewisse Erkenntnisse nicht planen kann, weil die Erkenntnis muss halt irgendwann kommen. Ja.
Absolut. Und das Schöne ist halt immer wieder zu sehen, also wie gesagt, diesen Ansatz und dieses Messmodell im Endeffekt, das habe ich irgendwie 2012 oder sowas, nee, muss doch 2010, 2012, irgendwie sowas in dem Dreh, bin ich darüber gestolpert. Und ich werde es nie vergessen, weil die ersten Feldversuche, die wir damit gemacht haben, haben wir wirklich auch quasi unter angewandten Fragestellungen gemacht, wo wir dann auch Probanden in Läden geschickt haben, geguckt haben, was wollen die kaufen, was interessiert sie und so. Und darüber ist dann das Fernsehen sogar darauf aufmerksam geworden und haben mit dem Fernsehen zusammen eine Demo gedreht, wo wir eine Probandin hatten, die so ein bisschen als Stand-in fungiert hat. Und ich habe sie danach, ich werde keinen Namen nennen und kein Nichts, aber ich habe mir ihre Daten dann angeguckt gehabt. Und eigentlich ging es halt darum, so Produkte sich anzuschauen. Und mir fiel halt auf, dass immer, wenn sie vom Kamerateam den Kameramann gesehen hatte, ihr EEG auf einmal totale Annäherungsmotivation anzeigte. Und ich habe sie danach zur Seite genommen und habe gemeint, du sag mal, kann es sein, dass du irgendwie den Kameramann mochtest? Und sie wurde knallrot. Ich meinte, woher weißt du das? Das war sehr interessant.
Okay, also da kann man dann den Leuten wirklich ins Gehirn schauen. Ne?
Genau, das sind die Grundlagen anscheinend der modernen Dating-Apps. Sehr spannend, ja. Vielleicht noch zum Abschluss, jetzt hast du ja auch schon viel aus deinem Studium und deiner Promotion erzählt. Wenn wir noch mal einen Schritt davor gehen, was kannst du dich noch daran erinnern? Was hat dich dazu geführt, überhaupt Psychologie studieren zu wollen?
Ja, da kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern, weil ich war einer von diesen Menschen, die sich überhaupt nicht entscheiden konnten. Und ich habe die eine Sache, der ich dankbar bin dafür, dass es damals Zivildienst gab. Ich musste Zivildienst machen. Ich war in einer Kirchengemeinde so ein bisschen Mädchen für alles. Und das war super kognitiv unterfordernd. Also man hatte nichts, worüber man nachdenken musste. Und das eine Gute, was sie damals hatten, war, es gab ein Förderprogramm, wo sie gesagt haben, wenn du nebenher irgendwie was studieren willst oder was lernen willst oder sowas, dann wird es mit X% irgendwie vom Bund gefördert. Dann habe ich damals ein Fernstudium gefunden, das nannte sich, ich überlege gerade, praktische Psychologie oder angewandte Psychologie, ich weiß es gar nicht mehr genau, im Endeffekt, es durfte sich nicht Psychologie nennen, weil es nicht akkreditiert war, habe ich im Nachgang rausgefunden. Und es war halt im Endeffekt so ein bisschen, wir erklären dir Psychologie anhand von praktischen Beispielen. Und ich habe das gemacht gehabt, weil Psychologie war eines von den 5 Fächern und ihr merkt schon, wenn es 5 Fächer sind, die reichten von Psychologie über Medizin, Jura, BWL, ich glaube, alle großen Fächer haben mich irgendwie interessiert und Psychologie war halt das, was in diesem Heft da gerade irgendwie beworben wurde und dann habe ich es halt ausprobiert gehabt und mich hat das so geärgert gehabt, dass dieser Kurs alles auf so simple Prinzipien runtergebrochen hat, dass ich da so dachte, okay, ich will jetzt wissen, wie es wirklich ist, weil ich glaube euch das einfach nicht, was ihr da geschrieben habt. Und darüber bin ich in die Psychologie gekommen und habe dann beschlossen gehabt, okay, ich gebe mir jetzt 2 Jahre, nämlich das Grundstudium, um zu gucken, ist das was für mich und gibt es irgendwas, was mich da wirklich interessiert? Und wenn nicht, breche ich es halt wieder ab und suche mir was anderes. Und dann begab es sich, dass Florian Hützler, Shoutout nach Salzburg bist du, glaube ich, mittlerweile, in unseren Hörsaal trat und meinte, für ein empirisches Praktikum brauche ich Leute, die Bock haben auf Überstunden, Bock haben, irgendwas Neues zu machen, die programmieren können oder es zumindest lernen wollen und denen alles andere so ein bisschen egal ist. Und da dachte ich mir, das klingt so geil, das mache ich.
Das sind doch schöne Abschlussworte. Vielen Dank dir, Benny, dass du heute hier bei uns warst. Es war sehr spannend und sehr unterhaltsam.
Sehr gerne.
Eine Sache, die mir heute gut entgegengekommen ist, ist das ganze Thema Emotionen im Entscheidungsverhalten. Ich denke einfach, das ist was, woran man auch so ein bisschen die teilweise Geschichte oder auch gesellschaftlichen Strömungen der Zeit immer wieder sieht, was für Themen auch einfließen. Und ich glaube, dass es ein großer Mehrwert ist, den die Psychologie auch zu anderen Disziplinen kann. Also wenn man sich anschaut, wie die Betriebswirtschaftswissenschaften einfach lange Entscheidungsverhalten sehr rational gesehen haben und ich glaube dadurch einfach einen großen Teilbereich vergessen haben, der menschliches Verhalten erklären kann, dass das eben eine Stärke der Psychologie sein kann, dort die Emotionen mit reinzubringen und ganz schön zu sehen, dass das eben auch im neurowissenschaftlichen Bereich durchaus sehr relevant ist.
Kann ich mich nur anschließen. Für mich ist genau da der Punkt, dass es ja im Wirtschaftskontext manchmal so vermeintlich schwer ist, psychologische Themen zu platzieren. Ne? Und dadurch, dass man jetzt tatsächlich also bildgebende und wirklich physiologische Marker mit reinbringt, hat das Ganze ja eine ganz andere empirische Belastbarkeit zumindest gefühlt. Ja, also ich meine, wir haben ja sonst auch statistische Kennwerte und Zahlen etc. Aber dadurch hat das, glaube ich, auch nochmal einfach ein ganz anderes Gewicht. Und das fand ich auch dann nochmal in dem Kontext wirklich von den Cases, die Benny erzählt hat, spannend, es einfach zu sehen, dass es wirklich Alltagsthemen sind, wie gehe ich einkaufen und was passiert im Supermarkt. Und dass es da einfach wirklich wunderbare Anwendungsfelder gibt, wo man einfach sehr weit kommen kann mit genau diesen wissenschaftlichen Methoden, die dann aber eben gar nicht wissenschaftlich bleiben, sondern wirklich in die Anwendung kommen und wirklich in die Praxis mit einfließen und so dann auch Unternehmensentscheidungen mit beeinflusst werden. Und da habe ich einfach jetzt nochmal den Eindruck bekommen, dass es wirklich viel, viel größer jetzt geworden ist in den letzten Jahren, dieses Feld, und viel stärker sich jetzt reinmischt in alle Unternehmensbereiche, alle Business-Themen. Das fand ich sehr spannend heute.
Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hoffen, ihr fandet die Folge genauso interessant wie wir. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr über eine Bewertung in eurem jeweiligen Podcast-Player.
Ihr könnt uns auch gerne einen Kommentar auf Instagram hinterlassen und uns mitteilen, welchen Berufsbereich ihr für eine der nächsten Folgen spannend findet. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Und uns hört ihr wieder in 2 Wochen mit der nächsten spannenden Folge.